Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Heute zur Folge 708 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle, die wieder dabei sind, trotz dass wir, Wetter weiß ich ja gar nicht. Ich muss mal einen kleinen Schlenker machen. Also heute, jetzt haben wir den 15. August. Ich muss diese Sendung vorproduzieren, weil ich die nächsten 4 Wochen nur sehr eingeschränkt Möglichkeit dazu habe. Es gibt gesundheitliche Gründe dafür, die ich gar nicht näher erläutern will, aber es ist wichtig. Deswegen, weil ich sie nicht auf dem Trockenen sitzen lassen, ist übrigens auch ein Thema gleich, lassen will, habe ich es vorproduziert. Und es könnte sein, dass die eine oder andere Geschichte dann schon wieder von der Zeit, von dem Geschehen, von den Entwicklungen überrannt worden ist. Also sehen Sie mir es nach. Ich möchte nur die Kontinuität wahren mit dem Audiocast. Wir hatten ja dieses Jahr schon einmal einen übersprungen. Das wollte ich nicht nochmal machen. Ich begrüße alle ganz, ganz herzlich, die dabei sind, wie ich es eben schon getan habe. Und nochmal meine dringende Bitte, wenn Sie uns weiter unterstützen wollen, und davon gehe ich ja wirklich aus, denn sonst wären wir am Ende, dann nicht mehr auf die Comdirect. PayPal ist kein Problem, jederzeit gern, aber wir haben eine neue Bank, die N26. Und auf der Homepage auf cc2.tv, da sind die Bankverbindungen, da sind die Bankdaten. Das heißt, die BIC und die BIN, nee, die PIN nicht, die habe ich ja selbst bei mir. Also die Kontoverbindungsbezeichnung. Also bitte nur noch diese verwenden. Und wenn Sie einen Dauerauftrag geschaltet haben, bitte auch den ändern. Die Bank droht damit, das Konto platt zu machen, wenn weiterhin Spenden darauf eingehen. Sind eben Banken. Es hat keinen Sinn, sich mit denen zu streiten. Man kann sie nur ignorieren, indem man zu einer anderen Bank geht. Ich hätte auch bei der Comdirect ein Geschäftskonto eröffnen können. Das hätte aber dann wieder Geld gekostet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine Bank, die so unflexibel ist, einmal 7 Jahre lang alles duldet, und obwohl es vorher auch abgesprochen war, und dann plötzlich sagt, nee, jetzt wollen wir nicht mehr. Ja, mit dir möchte ich im Prinzip auch nichts zu tun haben, und ich werde also auch dauerhaft privat dann da weggehen. Das nur am Anfang. Und jetzt sollten wir eigentlich mal anfangen, tatsächlich mit einem Thema. Themen, ja, es gibt kaum noch Themen, bei denen die KI nicht beteiligt ist. Und auch heute werden wir wieder von einigen Themen hören, die mit KI zu tun haben. Da stellt sich die Frage, wenn ich an KI denke, ist die Wissenschaft am Ende? Wie KI und Erik Schmidt die Forschung neu definieren, das möchte ich einfach mal ein bisschen näher beleuchten. Also stellen wir vor, was wäre, wenn die größte wissenschaftliche Entdeckung des 21. Jahrhunderts darin besteht, dass wir Menschen für Entdeckungen gar nicht mehr die Hauptrolle spielen? Der ehemalige Google-Chef Erik Schmidt hat vor kurzem eine Debatte angestoßen, die der Wissenschaftsgemeinschaft den Atem stocken lässt. Die These klingt provokant. Die klassische Wissenschaft, wie sie seit Jahrhunderten betrieben wird, nämlich durch Ausprobieren, Hypothesen aufstellen und jahrelanges Laborieren, die steht an einer Wand oder vor einer Wand und kommt da nicht durch oder weiter. Sie ist zu langsam für die Probleme unserer Zeit. Und doch genau an dieser Wand eröffnet uns jetzt die KI eine Tür. Erinnern wir uns an AlphaFold von DeepMind. Über 50 Jahre lang haben Biologen weltweit versucht, die 3D-Strukturen von Proteinen zu entschlüsseln. Das ist eine Herkulesaufgabe. Für ein einziges Protein braucht man oft Jahre im Labor, teure Röntgengeräte und Millionen Budget. AlphaFold hat innerhalb kürzester Zeit die Struktur von über 200 Millionen Proteinen vorhergesagt und praktisch allen der Wissenschaft bisher bekannten Proteinen ebenso. Das war kein kleiner Schritt. Das war eine wissenschaftliche Explosion. Fühlt sich das an wie das Ende der klassischen Forschung? In gewisser Weise ja. Es ist das Ende des zeitraubenden, manuellen Suchen- und Irrenprinzips. Erich Schmidt betont aber, es ist nicht das Ende der Wissenschaft selbst, sondern das Ende unserer bisherigen Methoden. Er spricht von einem Paradigmenwechsel. Bisher diente IT in der Forschung als Werkzeug, wie ein schneller Taschenrechner. Heute wird KI zum Co-Forscher. Stellen Sie sich vor, was das bedeutet. In der Materialwissenschaft suchen wir seit Jahrzehnten nach Supraleitern bei Raumtemperatur oder besseren Feststoffbatterien für E-Autos. Ein Mensch kann im Laufe seiner Karriere vielleicht ein paar hundert Materialkombinationen testen. Eine KI kann Milliarden von molekularen Strukturen im Supercomputer simulieren, bevor ein Forscher überhaupt seinen Kittel angezogen hat. KI liefert uns die vielversprechendsten Kandidaten auf dem Silbertablett. Doch wo liegt denn der Haken? Wenn KI uns die Antworten gibt, müssen wir aufpassen, dass wir das Warum nicht vergessen. Ein Algorithmus zeigt uns, dass Moleküle als Medikamente wirken. Aber er versteht nicht die biologische Tiefe dahinter. Die Rolle des Wissenschaftlers verschiebt sich also drastisch. Weg vom reinen Datensammler und Experimentator hin zum Kritiker, Fragesteller und Synthesizer. Also nicht der mit Musik, ihr wisst schon, was ich meine. Erich Schmidt warnt auch vor einer Spaltung. Staaten und Unternehmen, die Zugang zu massiver Rechenleistung und KI-Modellen haben, werden in der Wissenschaft uneinholbar davonziehen. Forschung wird damit mehr denn je zu einer Frage von Rechenleistung und Datenhoheit. Ja, zusammenfassend lässt sich, glaube ich, sagen, die Wissenschaft ist keineswegs am Ende, aber die Ära des einsamen Genies, das im Labor auf einen Durchbruch wartet, neigt sich dem Ende zu. Wenn wir die drängendsten Fragen der Menschheit von Klimawandel bis zu unheilbaren Krankheiten lösen wollen, müssen wir lernen, KI als Beschleuniger zu benutzen. Die Frage ist nicht mehr, ob KI die Forschung dominiert, sondern wie schnell wir an diese neuen gigantischen Geschwindigkeiten bei Forschung und Entwicklung uns selbst anpassen können. Wir müssen erkennen, KI ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug. So wie wir viele Werkzeuge im Laufe der menschlichen Entwicklung geschaffen haben, haben wir hier jetzt eine neue Qualität, ein Gerät, was nicht Kraft hat, was nicht in der Lage ist, irgendwelche Steine zu bewegen oder Riesenmengen, was weiß ich was, zu transportieren, sondern ein Gerät kann man eigentlich gar nicht sagen, sondern eine Methode, was ist es eigentlich? Wir haben noch nicht mal richtige Begriffe dafür. Also ein Werkzeug, welches uns hilft, viel schneller Entwicklungen zu probieren, zu testen, zu simulieren und zu Ergebnissen zu kommen, die selbst diese KI wieder überprüfen kann, bevor sie hier ausplappert und wir uns dann im Grunde genommen nur draußen vor dem Rechner hinsetzen müssen und sagen müssen, nee, das ist falsch, das ist unwahrscheinlich, das hat keine biologische Wirkung, da sehe ich die und die Gefahren. Also kritisch drauf sehen. So wie wir das schon immer gemacht haben, dass wir eine neue Erkenntnis diskutiert haben und von allen Seiten betrachtet haben. Wir müssen lernen, KI ist eine absolute Wunderwaffe in Bezug auf Entwicklungen, auf Vorausdenken. Aber es ist keine unfehlbare Maschine, sondern es ist eben ein Werkzeug, welches wir gezielt und sinnvoll und mit Überlegung einsetzen müssen und können. Dann haben wir ein Werkzeug, was die Menschheit in eine neue Zukunft katapultieren könnte. Der niedrige Pegel im Rhein zwingt uns zum Nachdenken. Der Rhein ist das wirtschaftliche Rückgrat Europas. Täglich transportieren Binnenschiffe tausende Tonnen Kohle, Chemiekunststoffe, Container und Baustoffe über diese Lebensader. Doch diese Arterie unseres Güterverkehrs, die leidet zunehmend unter Herzflimmern. Der Grund dafür ist der Rekordsommer 2026. Ausbleibender Regen und historische Niedrigwasserstände. Wenn der Pegel bei Kaub oder dem Nadelöhr des Mittelrheins, so kann man es glaube ich nennen, fällt, passiert bisher immer das Gleiche. Die Schiffe konnten nur noch zu einem Bruchteil beladen werden. Aus 3000 Tonnen Ladung wurden plötzlich 600 Tonnen. Die Frachtkosten schießen natürlich in die Höhe. Lieferketten reißen ab, Tankstellen gehen der Treibstoff aus und was können wir tun? Doch die Ingenieurkunst, die schläft ja nicht. Auch diese Ingenieure nutzen KI und diskutieren mit der KI neue Lösungen. Neue Schiffskonzepte wären eine Möglichkeit, diesen Problemen zu begegnen. Und diese neuen Konzepte, die zeigen nun, wie wir trotz Trockenheit weiterfahren können. Ja, aber wie könnte denn diese neue Technik konkret aussehen? Es geht um eine radikale Neuentwicklung von Schiffshüllen, Gewichtsverteilung und Antriebssystemen. Erstens der Leichtbau. Tradierte Binnenschiffe sind aus schwerem Stahl gebaut. Neue Flachwasserschiffe setzen auf hochfeste Leichtbaustähle und optimierte Rahmenstrukturen. Dadurch wiegt das leere Schiff deutlich weniger und hat automatisch einen geringeren Tiefgang. Zweitens, flache, breitere Rumpfformen. Anstatt tief im Wasser zu liegen, werden die Schiffe breiter gebaut. So verteilt sich das Gewicht auf eine größere Fläche. Das physikalische Prinzip ist simpel. Aber die Ausführung hochkomplex. Ein solches Schiff verhält sich bei Strömung ganz anders und lässt sich auch schwerer steuern. Dritter Punkt, den ich anbringen möchte, das sind adaptive Antriebe. Wenn das Wasser knapp wird, geraten die riesigen Schiffsschrauben herkömmlicher Frachten schnell in den Grund des Rheins und erzeugen Gravitation. Neue Schiffe nutzen daher mehrere kleine, im Rumpf versenkte Propeller oder Wasserstrahlantriebe. In solche POD-Antriebe, POD-Antriebe. Diese lassen sich hydraulisch anheben, wenn das Wasser flach wird. Ein bekanntes Beispiel ist die Flotte, die Chemiekonzerne wie BASF gemeinsam mit Schiffsbauern entwickelt haben. Diese Frachter können selbst bei einem Pegelstand von unter 30 cm noch signifikante Mengen an Fracht transportieren. Zustände, bei denen früher der gesamte Schiffsverkehr eingestellt werden musste. Natürlich hat das seinen Preis. Die Entwicklung und der Umbau der europäischen Binnenschiffsflotte kosten Milliarden. Ein flachwassertaugliches Schiff trägt zudem bei normalem Wasserstand oft weniger Maximallast als ein konventioneller Rumpf. Es braucht also flexible Schiffe oder gemischte Flotten. Der Rhein wird in den kommenden Jahrzehnten klimabedingt öfter Niedrigwasser führen. Die Lösung kann nicht sein, abertausende Lkw zusätzlich auf unsere ohnehin verstopften Autobahnen zu schicken und das Wochenendfahrverbot aufzuheben, sondern die Anstrengungen im Flachwasserschiffsbau müssen erhöht werden. Und sie zeigen auch eindrucksvoll, wenn die Natur die Spielregeln ändert, müssen wir nicht aufgeben, sondern unsere Technik anpassen. Das Niedrigwasserschiff ist eine Antwort der Ingenieure auf den Klimawandel. Es gibt einen neuen Begriff, da wusste ich erst gar nicht, was damit gemeint ist. Data Poisoning, also Datenvergiftung. Das ist eine neue Waffe in der IT-Sicherheit. Wie nähern wir uns dem Thema? Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Künstler. Sie verbringen Wochen mit einem Gemälde, laden es ins Internet hoch und am nächsten Tag nutzt ein KI-Konzern ihr Werk ohne Erlaubnis, um sein eigenes Modell zu füttern. Das ist doch, naja, Schmarotzer, kann man schon dazu sagen. Aber was, wenn Sie das Bild mit unsichtbaren Pixelfehlern versiert haben, also Fehler, die Sie gar nicht sehen können? für das menschliche Auge jedenfalls. Damit bleibt das Bild genauso wie vorher. Doch wenn die KI dieses Bild liest, verwirrt es ihre Algorithmen so sehr, dass plötzlich Hunde nicht mehr von Katzen zu unterscheiden sind. Hört sich unglaublich an, aber es ist so. Denn ja, da kann man nur sagen, willkommen in der Welt des Data Poisoning. Also Sie wissen jetzt, wie die Vergiftung aussieht. Dem gezielten Vergiften von Trainingsdaten, da ist man im Moment dabei, zu versuchen, das in eine breite, anwendbare Masse hineinzubekommen. Und das ist so, na, man könnte fast sagen, als Notwehr von Künstlern entstanden. Die entwickelt sich gerade zu einer der größten Gefahren in der IT-Sicherheit weltweit. Um zu verstehen, warum das so gefährlich ist, müssen wir wissen, wie KI-Modelle lernen. Ein Large Language Modell, also LLM, oder ein Bildgenerator liest Milliarden von Daten aus dem Internet. Wer die Daten kontrolliert, kontrolliert das Verhalten der KI. Künstler nutzen Tools wie Nightshade oder Glaze. Diese verändern Daten auf mathematischer Ebene minimal. Ein Algorithmus sieht ein Bild von einer Tasche, aber die eingebetteten Pixel sagen der KI, das ist ein Geländewagen. Wenn die KI tausende solcher veränderten Bilder liest, kippt das Modell. Es halluziniert, was die Dinger ja oft machen, oder es gibt völlig unbrauchbare Ergebnisse auf. Das heißt, dieses Bild wird für unsere Augen nicht verändert, sondern es wird nur mathematisch so verändert, dass das Bild als solches noch so dargestellt wird, wie wir es sehen sollen. Aber der Algorithmus und die KI ist nicht mehr in der Lage, diese ja, mathematisch veränderte, ja, für die KI nur aus Datenpunkten, Datensätzen, nur aus Zahlen bestehende Folge von unendlicher Länge zu begreifen. Aber das ist auch eine Schattenseite. Was Künstler als Schutzschild nutzen, das nutzen die Hacker als Waffe. Stellen Sie sich vor, ein Softwareunternehmen trainiert eine KI, um automatisch Programmierfehler zu finden. Ein Angreifer schustert nun manipulierten Quellcode-Schnipsel in das Internet. Die KI liest diesen vergifteten Code und später beim Kunden baut die KI genau an der entscheidenden Stelle eine Sicherheitslücke ein, die der Angreifer ausnutzen kann. Also eine Backdoor-Attacke, wie wir sie seit Jahren kennen. Oder denken wir an unser autonomes Fahren. Wenn Angreifer die Trainingsdaten für Bilderkennung vergiften, erkennt das Auto ein Stoppschild mit einem kleinen Aufkleber plötzlich als Tempo-60-Schild. Das kleinen Aufkleber meine ich, diese blöden Männer oder blöden Frauen, die unsere Stoppschilder oder Verkehrszeichen überhaupt mit irgendwelchen Aufklebern oder sonst was versehen. Da hätte dann die KI echt Probleme. Das Tückische an Data Poisoning, das ist, die Infektion passiert beim Lernen. Wenn das Modell erst einmal fertig trainiert ist, ist das Gift tief im Netzwerk verankert. Es ist extrem schwer zu finden und noch schwerer, es wieder herauszufiltern. Oft hilft nur eins, das gesamte Modell löschen und bei Null anfangen. Das kann natürlich Millionen kosten. IT-Sicherheit bedeutet heute also nicht mehr nur Firewalls zu bauen und Passwörter zu verschlüsseln. IT heißt heute Data-Hygiene. Wir müssen verifizieren, woher Daten stammen, wer sie verändert hat oder haben könnte und vor allen Dingen testen, ob sie sauber sind. Data Poisoning zeigt uns sehr eindrucksvoll die Verwundbarkeit unserer neuen KI-Welt. Die KI ist nur so schlau wie die Daten, die wir ihr zu fressen geben, zum Lernen geben. Wenn, ja, es ist ja im Grunde genommen, KI frisst ja die Daten. Wenn Daten die neue Nahrung der digitalen Wirtschaft sind, dann müssen wir lernen, Lebensmittelvergiftungen im Netz zu verhindern. Lebensmittel für KIs. Wir sehen also, so mächtig und wichtig und gut KI eingesetzt werden kann, so kann sie aber auch manipuliert werden. Es sind neue Gefahren, die hier am Horizont auftauchen bei dieser neuen Technologie, und die sind naturgemäß größer als alles, was wir bisher an Schadsoftware oder überhaupt Malware in der IT hatten. Vorsicht bei dem, was wir als Futter für unsere KI bereitstellen, damit sie lernen kann. Wie der Deutsche Wetterdienst, DWD, das Wetter mit KI und Flugzeugen vorhersagt, ist eine ganz interessante, ganz spannende Geschichte. Wir kennen das ja alle. Der Wetterbericht hat schon wieder nicht gestimmt. Die haben irgendwas vorhergesagt und ja, das hat jeder von uns schon mal gehört und vielleicht sogar selbst gesagt. Doch, Hand aufs Herz, haben Sie gemerkt, wie unglaublich präzise die Wettervorhersagen in den letzten Jahren geworden sind? Nee, das ist so schleichend und selbstverständlich geworden, dass wir für ein paar Tage das Wetter wirklich sicher vorauswissen. Wir wissen natürlich nicht, ob eine kleine Pisswolke gerade hier bei mir über Maxein übermorgen Mittag um 13:30 haben. Das können wir noch nicht voraussagen. Dazu müssten wir unsere Rechenkapazitäten vielleicht noch vertausendfachen. Der Deutsche Wetterdienst feiert über 65-jähriges Bestehen. Seine Bilanz ist beeindruckend. Eine 5-Tages-Vorhersage ist heute genauso präzise wie eine 1-Tages-Prognose vor 30 Jahren. Aber überlegen wir mal, wie war denn dieser gewaltige Sprung möglich? Die Antwort liegt in einer Hightech-Symbiose aus Satelliten, Linienflugzeugen und künstlicher Intelligenz. Wie entsteht eine Wettervorhersage eigentlich? Nun, im Grunde löst der DWD gigantische mathematische Gleichungen, die Physik der Atmosphäre, Druck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind wird in Supercomputern simuliert. Dafür braucht man präzise Startdaten. Und hier kommen die Messinstrumente ins Spiel. Satelliten liefern uns das globale Bild aus dem All. Bodenstationen und Radar erfassen lokale Werte. Flugzeuge. Naja, viele Menschen wissen gar nicht, dass normale Passagierflugzeuge ständig als fliegende Wetterstationen arbeiten. Während des Fluges messen sie Temperatur und Wind und funken die Daten in Echtzeit an den Deutschen Wetterdienst. Doch trotz dieser Datenflut gab es sehr ein riesiges Problem. Die Atmosphäre ist ein chaotisches System. Vor allem ein Phänomen bringt Physiker seit jeher zum Schwitzen: die Konvektion. Das ist das Aufsteigen warmer, feuchter Luftmassen, aus denen innerhalb von Minuten schwere Gewitter entstehen. Wo genau ein Gewitter niederschlägt oder über Stadt A oder 10 Kilometer weiter über Stadt B, ließ sich mit klassischen physikalischen Modellen kaum berechnen. Hier kommt die künstliche Intelligenz ins Spiel. Der Deutsche Wetterdienst nutzt KI-Modelle, die mit den Daten der letzten Jahrzehnte trainiert wurden. Während ein Physik-Supercomputer Stunden braucht, um eine Gewitterzelle zu berechnen, erkennt ein trainiertes KI-Modell in Sekunden Muster in den aktuellen Radar- und Satellitenbildern. KI kann zwar die Physik nicht ersetzen, denn ein neuronales Netz versteht die Thermodynamik nicht. Ich auch nicht. Jedenfalls nicht vollständig. Aber sie ergänzt sie perfekt. Das Zauberwort heißt Hybridprognose. Der Supercomputer rechnet das große globale Bild, während die KI in Echtzeit lokale Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Hagel vorhersagen kann. Warum ist das wichtig? Es geht längst nicht mehr darum, ob Sie am Wochenende den Regenschirm einpacken müssen. Bei immer häufigeren Extremwetterlagen rettet eine präzise Gewitterwarnung mit 2 Stunden Vorlauf Menschenleben und schützt Infrastruktur und hilft Katastrophenschützern. Der Deutsche Wetterdienst beweist damit eindrucksvoll die Kombination aus jahrzehntelanger Meteorologie und moderner KI macht unser Leben ein Stück sicherer. Und es besteht die Hoffnung, dass wir so Katastrophen wie im Ahrtal oder ähnliches künftig tatsächlich sicher im Voraus erkennen können, um dann die Bevölkerung zu warnen oder schon Gegenmaßnahmen einzuleiten. KI ist nicht böse. KI ist ein Werkzeug Und wenn dieses Werkzeug sicher und sauber trainiert wurde, mit anständigen, ordentlichen, sauberen Daten, dann wird dieser KI, naja, ein Segen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch unsere Welt, uns helfen, unsere Welt zu erhalten und vielleicht sogar lebensfreundlicher zu machen. Wenn sie uns Menschen dann auch noch helfen würde, ja, wäre eine feine Sache. Aber das ist ein anderes Thema. Und wir müssen uns natürlich auch schützen, dass KI, der immer mehr Menschen blind vertrauen, vor den Wahlen nicht die Wähler in einer Art beeinflussen, die uns als Gesellschaft in Deutschland oder auf der Welt nicht gut tut. Naja, das letzte war jetzt schon wieder so ein Vorgriff auf ein künftiges Thema, wie KI zum Beispiel Wahlen beeinflussen kann. So, nicht das heutige Thema. Ich habe es zwar schon soweit vorbereitet, mir fehlen noch ein paar Fakten, aber ich muss leider Schluss machen. So, nochmal meine herzliche Bitte, schaut bitte auf cc2.tv nach der neuen Bankverbindung und nichts mehr auf die alte schicken, das würde nur Ärger bedeuten. Jo, damit mache ich für heute Schluss. Ich wünsche, dass die Trockenheit einen schönen abwechselnden Sommer weicht, so wie das vor 10, 20 Jahren schon mal war, mit Regen, der uns vielleicht ärgert, aber ein warmer Regen ist ja auch was Schönes. Und dass wir wieder mehr Pegel in unseren Flüssen haben, dass keine Versorgungsengpässe entstehen zusätzlich. Ja, und dass die Menschen auf dieser ganzen Welt mal ein bisschen friedlicher werden. Und diese blödsinnigen Kriegstreiber. Ich kann nicht verstehen, dass einzelne Menschen von den anderen Mitmenschen mit so viel Macht ausgestattet werden, dass sie so viel Scheiße bauen können. Ich muss aufhören, sonst wird es hier noch schlimmer. Also, wir hören uns natürlich in einem Monat wieder, wenn Sie denn dann wollen. Und dann sehen wir mal, wie die Wahlen ausgegangen sind. Wählt anständig, wählt mit Verstand. Überlegt, dass es keine Zauberer gibt. Überlegt, dass keiner Wunder bewirken kann. Handwerkliche und Handarbeit hat immer Mängel und wir müssen damit leben. Das weiß jeder von uns, der irgendwas mal angefangen hat, dass etwas auf Anhieb klappt, ist nicht so in Ordnung. Aber wir müssen mithelfen, dass das, was wir haben, laufend verbessert wird. Dann haben wir auch eine gute Welt, dann haben wir auch was zu tun. Ich tue den Daumen nach oben und bedanke mich bei allen Spendern, die helfen, dass wir weitermachen können und würde mich freuen, wenn Sie auch in einem Monat wieder dabei sind und wieder zuhören. Bis dahin und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.